Radio Sai, Deutschland.
Om Sai Ram, liebe Hörerinnen und Hörer, das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland begrüßt Sie ganz herzlich. Immer wieder weist Swami in seinen Ansprachen auf die Bedeutung und die Aktualität des Ramayana für unser heutiges Leben hin. In seiner Ansprache vom 11. April 2003 sagt Swami: Das Ramayana lehrt jeden Einzelnen die Prinzipien von Dharma und den Weg der Pflicht. Obwohl Zeitalter und Äonen vergangen sind, bleibt das Ramayana immer frisch und führt die Menschheit auf den Weg der Wahrheit und Rechtschaffenheit. Sogar heute noch denken wir mit Achtung und Verehrung an die Charaktere des Ramayana. Ihr könnt seine Größe sehr wohl verstehen. Es gibt keine höhere Moral als die im Ramayana dargestellte. Ihr solltet das Prinzip Ramas in eurem Herzen verankern und Glückseligkeit erfahren. Heute nun sind wir wieder auf Sendung mit der 10-teiligen Sendereihe Lesungen mit Auszügen aus dem Hörbuch Ramayana. Sie hören die 9. Folge dieses großartigen indischen Epos. Bevor Malte Friedrich mit der Lesung beginnt, geben wir Ihnen einige Erläuterungen und eine kurze Übersicht des Handlungsgeschehens. Wir legen diese Sendung Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Liebe und Dankbarkeit zu Füßen. Hier nun eine Übersicht des bisherigen Handlungsverlaufs. Die drei Königinnen Kausalya, Sumitra und Kaikeyi empfingen nach langer Kinderlosigkeit aus göttlicher Quelle die 4 Söhne Rama, Lakshmana, Bharata und Shatrughna. Ramas erste Bewährungsprobe war der Sieg über die Dämonen. Ein zweites Mal zeigte Rama seine Göttlichkeit, indem er den göttlichen Shiva-Bogen spannte und zerbrach und so König Janakas Tochter Sita zur Frau gewann. Aufgrund einer Intrige der jüngsten Königin Kaikeyi und ihrer Dienerin Mantara wurde Rama für 14 Jahre in die Verbannung geschickt. Sita und Lakshmana wurde die Gnade gewährt, Rama in die Verbannung zu begleiten. Die Stadt Ayodhya versank in Kummer und Schmerz. Durch eine List von Ravana, dem 10-köpfigen Dämonenkönig, wurde Sita entführt. Hanuman und seine Affenhorden halfen Rama bei der Suche nach Sita.
Thank you.
In dem jetzt folgenden 9. Teil erleben Sie, wie die Affen eine Brücke über den Indischen Ozean bauen, um Sita aus Lanka zu befreien. Der Ozean ist ein Symbol für das menschliche Leben, das aus einem Wechsel aus vergänglichen Freuden und Leid besteht. Die Brücke ist der Name Ramas, der uns sicher von einem Ufer zum anderen bringen kann. Dann entfalten sich die große Schlacht zwischen den Verehrern Ramas und den Heeren der Dämonen und der Kampf zwischen Rama und Ravana.
Hanuman wusste, dass es falsch gewesen wäre, noch länger in Lanka zu bleiben. Er fühlte, dass je schneller er Rama die willkommenen Neuigkeiten über Sita berichtete, desto besser für alle Beteiligten. Er bat um die Erlaubnis, gehen zu dürfen. Sita sagte:
»Geh, geh sicher und schnell. Sage Rama, er soll bald kommen und mich mitnehmen.«
Sie vergoss Tränen der Hoffnung und des Kummers. Hanuman war von der ergreifenden Szene bewegt. Traurigkeit überwältigte sein tapferes Herz. Er tröstete sie und sagte:
»Sehr bald, Mutter, wird Rama dieses Lanka mit seinen Affenhorden belagern. Er wird die Streitkräfte der Rakshasas vernichten, dich befreien und dich nach Ayodhya zurückbringen.«
Bevor Hanuman den Ashoka-Park verließ, gab er zum Abschied ein Brüllen von sich, das die Erde erschütterte und die Männer, Frauen und Kinder der Insel vor Schreck erbeben ließ. Ohne weitere Verzögerung gelangte Hanuman ans Meeresufer. Er füllte seinen Geist mit Gedanken an Rama und seine Augen mit dessen Anmut. Und während er über Namen und Gestalt meditierte, sprang er über das Meer und erreichte im Nu das andere Ufer. Die Affengruppen, die Hanuman schon aus der Ferne am Horizont hatten kommen sehen, jubelten über alle Maßen. Ihre Gesichter strahlten und leuchteten in neuem Glanz, als sie ihn immer näher und näher kommen sahen. Sie jubelten, dass sie ihre Mission erfüllt hätten, die ihnen von Rama aufgetragen worden war. Als sie sahen, dass es die Affen waren, die da mit der Nachricht über die erfolgreiche Mission zu ihnen kamen, setzten Rama und Lakshmana sich auf einen hohen Felsblock und beobachteten die heraneilende Gruppe. Die Affen kamen in großen Sprüngen herbei und ganz erregt fielen sie Rama zu Füßen. Zuerst fragte Rama sie nach ihrer Gesundheit und ihrem Wohlergehen. Inzwischen erhob sich Jambavan, der Älteste unter ihnen, und sagte:
»Wer dein Mitgefühl erworben hat, ist in der Tat glücklich. Das verleiht ihm sämtliche Tugenden. Das Ansehen eines solchen Wesens erstreckt sich über die drei Welten.«
Er pries Hanuman auf verschiedene Weise. Hanuman erhob sich und warf sich vor Rama zu Boden. Dann beschrieb er im Einzelnen die Insel Lanka, erzählte Rama von der Not Sitas, wobei Tränen der Freude und des Mitleids aus seinen Augen strömten, und legte das ihm anvertraute Haarschmuckstück, das er mit allergrößter Sorgfalt behütet hatte, in Ramas Hände. Rama drückte Hanuman an seine Brust. Er sagte:
»O Sohn des Windgottes, erzähl mir mehr von Sita, ihrer Not und ihren Gefühlen.«
Hanuman sagte:
»O Herr meines Lebens, es ist unmöglich, das zu beschreiben. Sita ist bis auf die Knochen abgemagert, denn sie erlaubt sich weder Nahrung noch Schlaf. Sie zählt jede Minute im Gebet um deinen Darshan. Sie denkt an nichts anderes als an deinen Namen. Sie wollte, dass ich dir berichte, wie oft sie sich vor dir niederwirft. Sie erinnert sich oft an Lakshmana und vergießt Ströme von Tränen. Die scharfen verbalen Drohungen, die Ravana jeden Morgen und Abend ausstößt, wenn er zu ihr geht und zu ihr spricht, habe ich mit eigenen Ohren vernommen. Die Mutter achtet nicht im Geringsten auf sein Geschwätz. Sie schmilzt dahin,
im Schmerz über die Trennung und in Gedanken, deren Mittelpunkt du bist. »Erlöse Sita, noch in diesem Augenblick!« schrie Hanuman und fiel Rama zu Füßen. Als Lakshmana diese Worte hörte, erhob er sich in rachsüchtigem Zorn und weinte über die Lage Sitas. Das Bild von Sita in Lanka brannte in seinem Herzen. Schließlich sagte er,
»Bruder, zögere nicht, erlöse meine Schwägerin!«
Rama erwiderte mit einem Lächeln, »Lakshmana, eile nicht! Warte deine Zeit ab! Für jeden Schritt gibt es eine Zeit, in der er getan werden muss. Sei nicht niedergeschlagen, wenn dich Kummer befällt, und frohlocke nicht, wenn Freude dich überkommt.« So tröstete Rama ihn mit sanften und beruhigenden Worten. Dann rief er Hanuman zu sich und lud ihn ein, dicht neben ihm zu sitzen. Dieser ließ sich zu seinen Füßen nieder. Rama fragte ihn, »Hanuman, welcher Art ist die Herrschaft, die Ravana in Lanka errichtet hat? Wie hast du Lanka in Brand gesetzt?« Hanuman sagte,
»Herr, es gibt nichts, was du nicht weißt. Was soll ich über die Stärke der Affen sagen? Wir sind nichts als Tiere, die von einem Ast zum anderen springen. Wie könnten wir von einem Ufer des Meeres zum anderen springen? Wie könnten wir die Rakshasas überwältigen? Wie könnten wir die Stadt Lanka durch Feuer zerstören? All dies geschah nur durch deine Gnade und Herrlichkeit. Die Kraft und der Mut, die dein Name gewährt, halfen uns, all das zu erreichen. Aus mir selbst heraus bin ich völlig unfähig, irgendetwas zu tun. Der Ring von dir, den ich bei mir hatte, schützte mich und führte mich den rechten Weg. Herr, wie glücklich war die Mutter, als sie den Ring sah und in ihren Händen hielt. Ist es ein Traum, oder wurde er mir wirklich von Rama geschickt?« zweifelte sie. Schließlich festigte sich ihr Glaube. »Herr, ihr Kummer, ihre große Qual waren es, die das Feuer an Lanka legten und es zerstörten, nicht ich. Du wähltest mich als Instrument und du erreichtest diese großen Aufgaben mit mir als Werkzeug. All dies ist ein Segen, den du mir gewährt hast, da du denen, die dich lieben, große Zuneigung entgegenbringst. Herr, nichts ist unmöglich für den, der deine Gnade gewonnen hat.«
Rama vernahm diese von Ernsthaftigkeit und Demut durchdrungenen Worte und war hoch erfreut. Er wandte sich an Lakshmana und sagte, »Bruder, bereite ohne Verzögerung den Feldzug vor.« Sie beobachteten die erderschütternden Streitkräfte, die nun versammelt wurden, und die Vorbereitungen, die sehr bald von Jambavan und Sugriva getroffen wurden, und selbst die Götter waren erstaunt und freuten sich. Bald machten sie sich auf zum Meeresufer. Als Rama auf das Meer blickte, stellte er die Frage, wie man es überqueren sollte. Viele Vanaras schlugen verschiedene Mittel und Methoden vor. Zuletzt erhob sich Vibhishana von seinem Platz und wandte sich mit folgenden Worten an Rama.
»Herr, der Ozean verdankt seinen Ursprung deinen Vorvätern, Sagara und seinen Söhnen. Wenn du entscheidest, dass er überquert werden soll, können die Affen leicht hinüberkommen.«
Rama wies Lakshmana an, ihm Pfeil und Bogen zu bringen, und als er sie erhalten hatte, sagte er, »Hochmütige Menschen verdienen keine Güte. Boshafte, Grausame verdienen keine Sanftmut. Von Natur aus Geizige verdienen keine moralische Belehrung. Egoisten verdienen keinen Rat. Habgierige können keinen Nutzen daraus ziehen, wenn man auf Entsagung drängt. Zornbesessene verdienen nicht den Rat, friedvoll zu sein. Lustgierige Opfer verdienen nicht, dass man ihnen aus den Schriften vorliest. Salzige Felder verdienen keinen Kornsamen. So verdient auch dieser Ozean kein Erbarmen, der einer sanften Bitte nicht nachkommt.
Als er das sagte, legte er einen Pfeil auf seinen Bogen. Da bekam Lakshmana Angst, welche Folgen das für den Ozean haben würde. Auch dem Ozean wurde warm bei der bloßen Vorstellung, dass der Pfeil in seine Tiefen geschossen würde. Die Bewohner der Tiefe litten äußersten Schmerz. Die Wellen schrien auf, wie in Schrecken versetzt. Welle auf Welle rollte hin zu der Stelle, wo Rama stand, und leckte zart seine Füße, als flehe sie um Gnade. Da war eine Stimme zu hören, als wenn sie vom Himmel käme.
»Herr, es gibt zwei Generäle im Lager, Nala und Nila, die Opfer eines Fluches sind, den ein Weiser ausgesprochen hat. Dieser Fluch kann sich jetzt in Segen verwandeln. Höre, die Geschichte kann jetzt erzählt werden.«
Der Ozean selbst erzählte Rama die Einzelheiten des abscheulichen Vorfalls.
»Es gab einst viele Einsiedler, die in Hütten an einem Flussufer lebten. Als Nala und Nila noch jung waren, betraten sie diese Einsiedeleien. Während die Weisen in tiefer Meditation versunken waren, packten die beiden wiederholt die heiligen Steine, Shalagrama genannt, die die Weisen anbeteten, und warfen sie in den Fluss. Die Weisen gerieten über diesen Frevel in Zorn und belegten die beiden mit einem Fluch, und zwar in folgender Weise: Knaben, mögen alle Dinge, die ihr ins Wasser werft, niemals versinken. Mögen sie stattdessen schwimmen, und mögen sie immer dort bleiben, wohin ihr sie geworfen habt, sogar wenn die Wasser schnell dahinfließen. Deshalb wird jeder Fels, den sie werfen, an genau der Stelle oben aufschwimmen. Lass sie deinen Namen auf jeden Stein und Felsen einprägen. Dein Name ist leicht, nicht im geringsten schwer. So können sogar riesige Berggipfel, wenn sie geworfen würden, schwimmen und eine Brücke bilden. Ich werde auch meinen Teil dazu beitragen und helfen. Denn wenn nach Wahrheit gesucht wird, muss die ganze Natur dem Suchenden helfen.
Rama entschied, den Pfeil, den er aufgelegt hatte, nicht in das Meer zu schießen. Aber weil ein einmal aufgelegter Pfeil ein Ziel finden musste, schoss er ihn in ein weit entferntes Waldgebiet, und das Ergebnis war, dass es zur Wüste wurde. Rama rief die Minister zusammen und gab die Anweisung, die Brücke über den Ozean zu bauen. Hanuman sagte:
»Herr, dein Name ist die Brücke, die die Wesen sicher über den Ozean des Lebens bringen kann. Welche Brücke könnte stärker und sicherer sein als diese?«
Rama lächelte über die einfache, aufrichtige Treue und Tapferkeit der ihm Ergebenen. Jambavan erinnerte Nala und Nila an die Versicherung, die aus unsichtbarer Quelle, die aber nichts anderes als der Ozean selbst war, gegeben worden war, und an den Nutzen, der jetzt aus dem Fluch gewonnen werden konnte, den sie auf sich gezogen hatten. Er gab ihnen die Anweisung, Rama in ihre Herzen aufzunehmen und große und kleine Hügel, Berge und Felsen ins Meer zu werfen. Da rannten die Vanada-Helden in alle Richtungen und brachten auf ihren Köpfen und Schultern ganze Hügel herbei, als seien sie leicht wie Spielbälle. Sie standen in einer langen Reihe und reichten die Hügel von Schulter zu Schulter, wobei sie die ganze Zeit laut Ramas Namen wiederholten. Hin und wieder rissen sie auch riesige Bäume aus und reichten sie zur Brücke hin, wo Nala und Nila das Material ins Wasser warfen. Den ganzen Tag über arbeiteten sie ohne Rast und ohne jeden Gedanken an Essen und Trinken. An einem Tage erbauten sie eine Länge von 112 Meilen. Erfrischt durch einen guten Schlaf in der Nacht, erhoben sie sich vor Tagesanbruch während der ersten Morgenstunden und nahmen die Arbeit voller Freude wieder auf. Sie jubelten:
»Jai Ramachandra, unserem Herrn!«
und eilten in die verschiedenen Ecken des Landes auf der Suche nach Hügeln und Bergen. Sie brachten sie zum Ufer und türmten sie dort auf, so dass sie von Nala und Nila verwendet werden konnten. Am zweiten Tag war die Brücke um weitere 160 Meilen verlängert worden. Am nächsten Tag waren sie in der Lage, sie um eine Länge von 168 Meilen weiter auszubauen. Der vierte Tag sah die Brücke sich nochmals um 176 Meilen verlängern. Und am fünften Tage vervollständigten sie die 800 Meilen lange Brücke in einer weiteren erfolgreichen Anstrengung mit nochmals 184 Meilen. Nala und Nila schenkten der Erschöpfung und dem Bedürfnis nach Ruhe keine Beachtung, sondern waren einzig bestrebt, die Aufgabe auszuführen, die ihnen Rama bei der Erfüllung seiner Mission zugewiesen hatte, und so konnten sie in Ramas Gegenwart verkünden, dass die Brücke fertig sei. Denn sein Name und seine Gestalt waren allen, die sich um die Vollbringung bemüht hatten, ständig vor Augen gewesen. Rama wurde von Sugriva informiert, dass die 800-Meilen-Brücke, deren Bau er veranlasst hatte, fertiggestellt und für den Gebrauch bereit sei. Rama und Lakshmana waren erfreut über die Hingabe und das Pflichtgefühl der Vanadas, die das Werk so schnell und so gut vollbracht hatten. Rama wies Sugriva, den Oberbefehlshaber der Affen, an, ihnen zu gebieten, dass jeder Vanara den Hügel, den er in diesem Augenblick trug, dort abstellen sollte, wo er gerade stand, und sich ein wenig ausruhen sollte, bevor er ins Lager zurückkehrte. Sugriva übermittelte den Befehl den Affen, die die Felsen und Gipfel für die Brücke von Schulter zu Schulter weiterreichten. Hanuman war soeben dabei, einen riesigen Berg aus dem fernen Norden herbeizuschaffen. Als er Ramas Befehl hörte, ihn abzulegen, warf er den Berg in der Nähe von Brindavana ab, wo er sich zu diesem Zeitpunkt gerade befand. Er war überrascht, von dem heruntergefallenen Berg ein lautes Jammern zu hören.
»Wehe«, schrie dieser, »ich habe die Gelegenheit verspielt, Rama zu dienen.«
Er konnte nicht getröstet oder beruhigt werden. Als Hanuman Rama auf seine Not aufmerksam machte, lächelte Rama anerkennend. Er sagte:
»Oh, sogar Berge sehnen sich begierig danach, an dieser Aufgabe teilzuhaben.«
Er drückte seine Freude über diese Begeisterung aus und sagte zu Hanuman:
»Geh schnell, tröste den Berg, sage ihm, er soll nicht traurig sein. Während des kommenden Dwapara-Zeitalters werde ich ihn 7 Tage und Nächte hoch in meinen Händen halten. Wenn er das hört, wird er glücklich sein.«
Diese Versicherung machte ihn zu jenem Berg Govardhana, den der Herr später dann in die Lüfte hob, wie er es im Treta-Zeitalter versprochen hatte. Am fünften Tag, als Rama am Meeresufer saß und entzückt die Brücke betrachtete, sprach er:
»O Vanadas, eure Hingabe und eure Geschicklichkeit im Dienen sind jenseits aller Beschreibung. Durch euren Sinn für Aufopferung habt ihr mein Herz gewonnen.«
Dann begannen die Vanadas in geordneten Reihen über die Brücke zu marschieren, Ramas Bild im Sinn und Ramas Namen auf ihren Lippen. Die Szene war erhabener, als man es in Worten ausdrücken kann. Rama und Lakshmana standen auf der Brücke und blickten auf das Meer, das zu beiden Seiten brandete. Die Anwesenheit Ramas, des Ozeans des Mitleids, erhöhte den Geist des Meeres unter ihnen. Wellen erhoben sich, um einen flüchtigen Blick von Rama zu erhaschen. Die Bewohner des Meeres lugten über die Wasser und überschlugen sich vor Freude, als sie Rama erblickten. Sie streiften alles Naturgemäße ab und starrten lange und hungrig auf Ramas göttliche Gestalt. Die Vanaras hatten am Ende der Brücke in Lanka ein Lager aufgeschlagen. Daher verbreitete sich die Nachricht bereits über die Insel, als die Vorhut die Höhen erklomm. Sehr bald erreichten auch Rama, Lakshmana, Sugriva und Vibhishana, die gemessenen Schrittes das Meer überquert hatten, das Haupttor der Festung von Lanka. Die Vanaras erhielten von Rama ihre Befehle und rissen ganze Bäume aus. Und vor Freude tanzend aßen sie die Früchte und warfen die Äste und Zweige über die Befestigungen hinweg in die Stadt. Und sie warfen riesige Felsbrocken über den Wall, so dass diese drüben auf die Straßen fielen. Sehr bald erreichte Ravana die Nachricht, dass der Feind vor dem Tor stehe. Obwohl er 10 Kehlen besaß, pflegte Ravana nur eine zu benutzen, wenn er sich mit anderen unterhielt. Aber jetzt brüllte er voller Zorn und Hass aus allen 10. Er vergaß völlig, dass es ein schlechtes Omen war, aus 10 Kehlen zu sprechen. Es gab einen Fluch, den er sich vor langer Zeit zugezogen hatte, dass er, wenn er aus allen 10 Kehlen sprechen werde, damit sein Ende herbeiführen werde. Nach ein paar Sekunden Brüllens erinnerte er sich dieses Fluches und war darüber erschrocken. Aber wie sehr er auch versuchte, die anderen Kehlen unter Kontrolle zu halten, seine Stimme kam aus allen 10. Die Rakshasas, die diesen seltsamen Vorfall bemerkten, kamen zu dem Schluss, dass seine Vernichtung unmittelbar bevorstand, jetzt, da Rama und seine Vanara-Armeen Lanka betreten hatten. Sie saßen mitten unter ihren Frauen und Kindern und klagten, dass ihr Leben heute oder morgen zu Ende gehen werde. Sie beschlossen, die kurze Zeit, die sie noch zur Verfügung hatten, mit Festen und Vergnügungen zu verbringen. »Wenn das Unglück naht, weicht die Urteilskraft«, sagt das Sprichwort. Sogar als er erkannte, dass der Fluch wahr wurde, schob Ravana die Warnungen beiseite und redete sich ein, dass ihm nichts Schlimmes geschehen könne. Er begab sich in die Gemächer der Königin, denn er fürchtete, die Minister könnten an seinem blassen Gesicht erkennen, dass er sich des Fluches bewusst war. Ravana geriet in Angst und Schmerz.
»Werden Sie, wie Sie es mit meiner Schwester gemacht haben, als sie in Ihre Hände gelangte, mir von meinen 10 Köpfen die Nasen und Ohren abschneiden? Oder werden Sie mir die Köpfe ganz abschneiden?«
Diese Ängste verfolgten ihn. Als Rama von Angada hörte, was sich in Lanka ereignet hatte, und nachdem er von ihm über die Haltung und die Wachsamkeit des Feindes unterrichtet worden war, rief er die obersten Führer zusammen und beauftragte sie zu entscheiden, wie die 4 Tore der Stadt am besten zu belagern seien. Darauf setzten sich der Herrscher der Affen, Sugriva, der Herrscher der Bären, Jambavan, und der Herrscher der Rakshasas, Vibhishana, zusammen. Sie entschieden, ihre Streitkräfte unter Kommandanten und Führern in 4 Gruppen aufzuteilen. Dann fielen sie Rama zu Füßen, und durch seine Segnungen in Begeisterung versetzt, gaben sie den Befehl zum Angriff. Mit Rama in ihrem Herzen rollten die Vanaras, bewaffnet mit Felsen und Bäumen, in schreckenerregenden Wellen heran. Lanka hatte den Ruf, uneinnehmbar zu sein. Aber der Segen Ramas half ihnen, in die Stadt einzudringen. Das Osttor wurde von den Streitkräften unter Nala erstürmt. Das Südtor wurde von den Millionen unter dem Kommando von Angada aufgebrochen. Das Westtor fiel bei dem Ansturm der Armee, die Hanuman anführte. Das Nordtor wurde von Ravana selbst bewacht und dort kämpfte Rama mit ihm. Die Affen hatten keine Kriegstrommeln oder Trompeten, aber das Ram Ram, das mit Hingabe aus ihren Kehlen kam, erhob sich wie ein einziger Ruf und hallte vom Himmel wider. Die ganze Stadt Lanka lag in Verwirrung und Panik. Ravana war von törichtem Stolz geblendet. Er frohlockte in der Hoffnung auf einen Sieg über die gegnerischen Streitkräfte und schwelgte in Gedanken, dass der festliche Tag des Sieges für die Sonne der Rakshasas angebrochen sei. Die Rakshasas hatten ihre Stellungen auf den Wällen, Türmen und sonstigen Bollwerken der Stadt eingenommen, wie Wolken auf den Gipfeln des Berges Meru. Sie schlugen Trommeln und bliesen Trompeten. Ihre Rufe »Sieg für Ravana!« tönten dem zuversichtlichen Ruf »Sieg für Rama, den Herrn!« entgegen. Die Felsblöcke, die die Rakshasas auf die Vanaras schleuderten, welche ihre Welle angriffen und zu erstürmen versuchten, wurden von den Vanaras ergriffen, bevor sie heruntergefallen waren, und mit verheerender Wirkung auf die Massen der Rakshasas auf den Wellen zurückgeschleudert. Die Affen waren vom Beginn des Kampfes an die Überlegenen. Sie töteten die Rakshasas wo und so oft sie sie zu fassen bekamen. Wie ein gewaltiger Sturm die Wolken in alle vier Himmelsrichtungen auseinanderjagt, so versetzte der verstärkte Angriff der Affen die Dämonen in Schrecken, so dass sie das Weite suchten. Verzweiflung breitete sich über die Stadt aus. Frauen, alte Männer und Kinder begannen, Ravana zu beschimpfen, weil er es war, der das Unglück, das nun auf ihre Häupter herabkam, herbeigeführt hatte. Einige Rakshasas gaben den Kampf auf und flohen mit Frau und Kind, um dem sicheren Tod zu entkommen. Als Ravana die Gruppen der Fliehenden erblickte, knirschte er vor Zorn mit den Zähnen und schrie, »Feiglinge, die ihr vor dem Kampf flieht! Ich werde euch mit meinem Diamantenschwert in Stücke zerteilen!« Daraufhin blieben einige der fliehenden Rakshasas an der Front. Inzwischen durchbrachen die Vanara-Helden die feindlichen Linien, und durch die Kontemplation über Rama mit neuen Kräften versehen, drangen sie in die innere Festung von Ravana ein und machten sie dem Erdboden gleich. Sie ergriffen eine goldene Säule, und indem sie sie als Waffe schwangen, begannen sie eine Orgie der Zerstörung. Jeder Rakshasa, der ihnen begegnete, erhielt einen schrecklichen Schlag. Dann wurde sein Kopf abgetrennt und mit solcher Kraft und so genau geworfen, dass er genau vor Ravana zu Boden fiel. Als die Dunkelheit kam, versammelten sich die Affen, die ihre Überlegenheit und ihr Heldentum vor den Rakshasas bewiesen hatten, vor Rama. Die Rakshasas sind Nachtwesen. Deshalb steigerten sich ihre Jubelrufe und ihre Wildheit um ein Vielfaches, als die Nacht kam. Ihre Rufe »Sieg für Ravana« tönten den Vanaras wie das Brüllen von Löwen in den Ohren. Und so warfen sich die Affen erneut in die Schlacht. Die Rakshasa-Generäle Akampa und Atikaya verbreiteten mit Hilfe ihrer magischen Kräfte über alle vier Himmelsrichtungen stockdunkle Nacht, und unter dem Schutz der Finsternis wurde ein Regenguss aus Schmutz, Steinen und Blut über den gegnerischen Streitkräften abgeworfen. Die Vanaras konnten Freund und Feind nicht mehr unterscheiden. Sie fürchteten sich davor, mit voller Macht zu kämpfen. Sie flehten mit lauter Stimme »Rama, Rama«, um sich Mut zu machen und dem Feind einen guten Kampf zu liefern. Rama hörte ihre Schreie. Er rief Angada und Hanuman zu sich und sagte zu ihnen, dass die magische Kraft der Rakshasas den Aufruhr verursache. Die beiden wurden wütend über die schamlose Taktik des Feindes. Aber Rama zog ganz ruhig den Feuerpfeil, Agneastra, aus seinem Köcher und schoss ihn in die von den Dämonen geschaffene Finsternis. Das Leuchten dieses Pfeiles zerstörte die Dunkelheit und erfüllte das ganze Gebiet mit strahlender Helligkeit. Die Affen und Bären setzten ihre Aufgabe, den Feind zu überwältigen und zu vernichten, mit doppelter Energie und Begeisterung fort. Als das Triumphgeschrei von Angada und Hanuman ertönte, nahmen die Rakshasas ihre Beine unter die Arme und flohen. Aber sie konnten nicht entkommen. Die Vanaras packten sie bei den Füßen und warfen sie weit hinaus aufs Meer. Die Rakshasas zogen sich bei fortschreitender Nacht in ihre Lager zurück. Sie hatten keine Kraft mehr, den Kampf fortzusetzen. Die Vanaras erschienen vor Rama. Als Ramas Blicke sie trafen, waren alle sofort wieder erfrischt und entschädigt, und sie zeigten auch nicht mehr die geringste Spur von Erschöpfung. Ravana geriet in große Sorge. Er musste sich jedoch pflichtgemäß dazu entschließen, auf das Schlachtfeld zurückzukehren. Sowie er seinen Palast verließ, begegneten ihm böse Omen. Geier flogen über seinem Kopf und seinen Händen hin und her, und seine Krone rutschte von ihrem Platz. Doch Ravana nahm keine Rücksicht auf diese Warnungen. Er befahl, dass die Kriegstrommeln geschlagen und die Hörner geblasen würden. Hunderttausende von Rakshasas versammelten sich, als das Signal ertönte. Die Armee rückte vor, um sich in einen tödlichen Kampf gegen Rama zu werfen. Rama rüstete sich aus mit Pfeil und Köcher und nahm den Bogen in seine Hand. Mit seinen langen Armen und seinem mächtigen Brustkorb stand er auf dem Schlachtfeld, die glanzerfüllte Verkörperung der Anmut, das wahre Bild heldenhafter Macht. Die Götter versammelten sich über seinem Haupt und voller Ehrerbietung huldigten sie ihm, der dabei war, die Menschheit von den Rakshasa-Horden zu erlösen. Die Armee der Vanaras folgte Rama, in der richtigen Schlachtordnung aufgestellt und bereit, seine Befehle zu empfangen. Wie die donnerspeienden Wolken am Tage der Sintflut vernichtende Fluten über die Erde bringen, so bewegten sich die Vanara-Horden schnell auf die Streitkräfte der Rakshasas zu, begierig, den Feind zu vernichten. Die Berggipfel, die die Kämpfer gegen den Feind schleuderten, fielen mit Donnergetöse herab. In einem Augenblick waren die Streitwagen, Elefanten und Pferde der Rakshasa-Armeen zerstört. Tausende und Abertausende von Rakshasas stürzten zu Boden. Blut floss in Strömen. Ravana verlor alle seine Krieger. Er sah, dass er allein war und dass es der Affen und Bären viele gab. So entschloss er sich, seine magischen Kräfte einzusetzen. Er übte auf alle außer Rama einen Zauber aus. Doch Rama wollte es anders. Nämlich, dass, wohin Ravana sich auch wandte, er stets einen ungeheuren Ozean von Vanaras mit Rama und Lakshmana an der Spitze sah, die die Streitkräfte anführten. Da erfasste Ravana, dass er mit seiner Magie keine Wirkung erzielen konnte. Bald rief Rama die Affen zu sich heran und sagte mit feierlichem Ernst:
»Ihr seid durch den langen, schweren Kampf alle erschöpft. Geht und ruht euch aus. Seht euch jetzt den Kampf zwischen Rama und Ravana an.«
Kaum hatte er diese Worte gesprochen, als Ravana mit einem herausfordernden Gebrüll auf ihn zugestürzt kam. Da lächelte Rama und sagte mit sanfter Stimme:
»Narr! Zuerst höre die Worte der sittlichen Belehrung, die ich dir erteile. Es gibt drei Arten von Menschen in der Welt. Die ersten sind wie der Patali-Baum, der schön blüht, dessen Blüten sich aber nicht in Früchte verwandeln. Diejenigen, die sich bloßen Worten hingeben und nicht ein bisschen von dem praktizieren, wovon sie reden, gehören zu diesem Typ. Die zweite Gruppe ist wie die Bananenstaude. Sie trägt beides, Blüten und Früchte. Diejenigen, die reden und auch tun, was sie sagen, sind von dieser Art. Der dritte Typ ist wie der Jackbaum. Er blüht nicht, er trägt nur Früchte. Der letztgenannte Typ Mensch schwätzt nicht und brüstet sich nicht und verschwendet auch keine großen Worte. Er ist der schweigende Arbeiter, der handelt, ohne zu prahlen. Du bist ein bloßer Aufschneider. Deine unsittliche Herrschaft hat den Untergang über deine Rasse gebracht.
Ravana hatte keine Lust, diese Anschuldigungen zu schlucken. Er sagte:
»Was? Du wagst es, mich zu belehren!«
und stieß einen Schwall von Beschimpfungen aus. Plötzlich schoss er ein Bündel schwer verletzender Pfeile gegen Rama. Rama erwiderte den Angriff mit dem Feuerpfeil, und die Pfeile Ravanas wurden von Ramas Waffe zu Asche verbrannt. Ravana richtete auf Rama Millionen scharfkantiger Wurfringe und dreizackiger Speere, aber die Hoffnungen seines bösen Herzens wurden nicht erfüllt. Rama erhob daraufhin seinen fürchterlichen Bogen und schoss einen Strom tödlicher Pfeile ab, die geradewegs auf Ravana zuflogen, wie unaufhaltsame Boten des Todes und wie Kobras, die begierig sind, ihr tödliches Gift zu verspritzen. Rama bemerkte, dass, sobald er einen Kopf mit seinem Pfeil abgeschossen hatte, ein anderer an dessen Stelle wuchs. Ravana, der stolz gebläht seinen bevorstehenden Tod nicht wahrhaben wollte, forderte Rama überschwänglich heraus. Es war ein gespenstischer Anblick. Die Köpfe, die auf der Erde rollten, riefen:
»Wo ist dieser Rama? Wo ist Lakshmana? Wo ist dieser Sugriva?«
Die Köpfe, die auf dem Rumpf blieben, knirschten mit den Zähnen und fragten nach Vibhishana, wobei sie Verunglimpfungen gegen ihn ausstießen. Sie sagten:
»Mein Bruder, Schande über dich, dass du auf die Nachricht von deines Bruders Tod wartest, damit du ihm auf den Thron folgen kannst. Du bist kein Held, du bist ein feiger Asket. Schande über dich, niemand sollte dir ins Gesicht sehen.«
Bald erschienen die verlorenen Köpfe wieder an der alten Stelle und Ravana focht äußerst wild und mit unvergleichlicher Tapferkeit. Lakshmana, Sugriva und Angada beobachteten ihn und bewunderten seine Kraft. Schließlich beschloss Rama, das Ende Ravanas nicht länger hinauszuzögern. Seine Schandtaten vervielfachten sich mit jedem Tag, der verging. Nala, Nila und andere Vanara-Helden warfen Felsen auf Ravana und verwundeten ihn schwer. Aber die Abenddämmerung trat dazwischen und die Schlacht ging für diesen Tag zu Ende. Der Kampf, der zwischen Rama und Ravana andauerte, wurde mit unvergleichlicher und unübertroffener Heftigkeit geführt. Wie man zu sagen pflegt, ist der Ozean wie der Ozean und der Himmel wie der Himmel. Sie können mit keiner anderen Erscheinung verglichen werden. So ist auch der Kampf zwischen Rama und Ravana mit keinem anderen Kampf zu vergleichen. Der Kampf dauerte 18 Tage. Rama war durch das Kämpfen nicht im geringsten erschöpft. Es war für ihn ein Spaß, ein Zeitvertreib. Es blieben noch ein paar Tage übrig, bevor die 14 Jahre der Verbannung zu Ende sein würden. So konnte er es sich gut leisten, sich mit dem Kriegsspiel zu beschäftigen. Wenn Rama das Ende festsetzt, wie kann Ravana sein Ende hinausschieben oder die Entscheidung abändern? Als die vorgesehenen Tage vorbei waren, traten überall schlechte Omen für Ravana in Erscheinung. Hunde heulten, Füchse bellten, Esel schrien. Vögel und andere Tiere begannen ein jämmerliches Gezeter. Feuerbälle fielen vom Himmel. Überall schossen plötzlich Flammen empor. Das Herz von Mandodari, der Königin, schlug laut und schnell. Alle Bilder und Statuen in allen Häusern und Tempeln auf der Insel vergossen Ströme von Tränen. Wirbelstürme verbreiteten Verwüstungen über Berg und Tal. Durch die Unglückszeichen alarmiert, wussten die Götter, dass das Ende der Rakshasas nahe war, und sie versammelten sich in der Höhe, um Zeugen des Triumphes der Rechtschaffenheit zu sein, Jai Jai zu rufen und den Sieg willkommen zu heißen. Dann schoss Rama ein Bündel von 31 Pfeilen in einem einzigen Augenblick auf Ravana. Sie flogen wie tödliche Kobras. Ein Pfeil drang in den Nektarbehälter ein, den Ravana unterhalb seines Nabels hatte. Die restlichen 30 schnitten ihm Hände und Köpfe ab. Als die Köpfe und Glieder auf den Boden rollten, sprangen sie in einem rasenden Tanz eine Zeit lang herum, erhoben sich und fielen hin, und dann lagen sie still. So ließ Ravana sein Leben und kam in den Himmel. Es war der 14. Tag des zunehmenden Mondes im Monat Chaitra. In diesem Augenblick ertönten unzählige überirdische Trommeln vom Himmel. Der leuchtende Geist Ravanas tauchte in Rama ein. Die Varnada-Krieger waren von diesem Anblick ergriffen und starr vor Verwunderung. Sie bestaunten die Stärke und das Heldentum Ramas im Kampf gegen Ravana, der 18 Tage gedauert hatte, und riefen wie aus einem Munde:
»Sieg! Sieg für Rama!«
Rama rief Hanuman zu sich heran und sagte zu ihm: »O Hanuman, unvergleichlicher Held, geh in meinem Auftrag noch einmal nach Lanka und berichte Sita alles, was sich ereignet hat. Kehre dann zurück und lass mich wissen, wie es ihr geht.« Hanuman betrat also die Stadt Lanka, suchte Sita auf und warf sich vor ihre heiligen Füße. Sita fragte ihn:
»Sind Rama und Lakshmana mit ihren Vanara-Streitkräften in Sicherheit? Ist Rama, der Ozean des Mitleids, glücklich und wohlauf?«
Hanuman faltete seine Hände, beugte sein Haupt und antwortete: »Rama ist in jeder Hinsicht glücklich und wohlauf. Er hat Ravana getötet und Vibhishana zum Herrscher dieses Landes gemacht.« Sita freute sich über die Nachricht von Ramas Sieg und Ravanas Untergang. Ihr Gesicht strahlte vor Freude. Sie bebte vor Entzücken. Tränen der Freude strömten aus ihren Augen.
»O Führer der Vanaras, was kann ich dir als Gabe dafür anbieten, dass du mir diese beste aller Nachrichten überbracht hast? Nichts kommt den erquickenden Worten, die du gesprochen hast, an Wert gleich«, sagte sie.
Hanuman erwiderte: »Mutter, die Glückseligkeit, die du bekundest, das Erblühen der Freude, sie bedeuten mir so viel wie eine Gabe der drei Welten. Was könnte ich mir mehr wünschen? Welch größeres Glück könnte jemand haben als jenes, Rama siegreich gegen seinen Feind und glücklich mit seinem Bruder zu sehen?« Mit diesen Worten warf er sich wiederum Sita zu Füßen. Sita sagte:
»O Bester der Vanaras, diese 10 Monate der Trennung von meinem Herrn war ich in Schmerz versunken, und deshalb konnte ich nichts von der Außenwelt sehen oder erfahren. Ich weiß nicht, welchen Wochentag wir haben, ob der Mond zunimmt oder abnimmt und welcher Tag im Mondzyklus heute ist. Wie auch immer, du hast mir das schönste Willkommen und die glückverheißendsten Neuigkeiten überbracht. Ich werde diesen Tag den Mangala-Tag nennen. Das bedeutet der Tag, der Glückverheißung und Freude brachte. Möge dieser Tag heilig gehalten werden und mögest du, der Überbringer der guten Nachricht, an diesem Tage ganz besonders verehrt werden, mehr als an anderen Tagen der Woche.«
Da fiel Hanuman ihr zu Füßen. Dann stellte er sich mit gefalteten Händen vor sie hin. Sita bat Hanuman:
»Versetze mich in die Lage, meinen Herrn Rama, die Verkörperung der Anmut und des Mitgefühls, zu sehen. Weißt du nicht, dass all dieses Kämpfen und Töten im Kriege um meinetwillen geschah, um mich zu meinem Herrn zurückzubringen? Bring mich bald zu Ramas Lotusfüßen«,
sagte sie mit trauriger Stimme. Hanuman konnte den Schmerz nicht ertragen, der in Sitas Worten lag. Er machte einen Satz bis zum Himmel und war im Nu bei Rama. Er erzählte ihm alles, was sich während seiner Begegnung mit Sita ereignet hatte. Rama ließ Angada, Vibhishana und andere kommen und gab ihnen den Auftrag, dorthin zu gehen, wo Sita sich befand, und sie ehrerbietungsvoll zu ihm zu bringen. Also gingen sie zum Ashokavana, wo Sita so lange gefangen gehalten worden war. Vibhishana sagte zu Sita, sie solle ein Bad nehmen, feine Seidenkleider anlegen und sich mit Juwelen schmücken, bevor sie das Ashokavana verließ. Doch Sita schob seine Vorschläge beiseite. Sie sagte:
»Rama ist das kostbarste Juwel, das ich habe. Dieses Juwel genügt mir. Wenn ich ihn sehe, ist das das Bad, das ich brauche. Der Fußfall, den ich vor ihm tun werde, ist das Seidenkleid für mich. Ich möchte nicht irgendetwas tragen, was zuvor Ravanas Eigentum war.«
Vibhishana war von der Tiefe ihrer Sehnsucht bewegt. Er bat die Mädchen, ihre Wünsche zu respektieren. Auch sie sagten, dass es Sita verzweifelt nach dem Anblick ihres Herrn verlange. Bald wurde eine Sänfte gebracht und Sita hineingesetzt. Die Vanaras trugen die Sänfte auf ihren Schultern. Die Rakshasa-Frauen, die überlebt hatten, die Vanara-Krieger und andere, tanzten vor Freude an beiden Seiten der Straße, als Sita hindurchgetragen wurde. Sie standen auf Zehenspitzen und sprangen sogar noch hoch, um sie besser und aus größerer Nähe sehen zu können. Aber Sita wandte sich weder nach rechts noch nach links. Sie beugte ihr Haupt, versunken in einen einzigen Gedanken. Rama. Als sie schon ganz in seiner Nähe war, stieg Sita aus der Sänfte, denn sie fühlte, sie sollte sich in Demut zu ihrem Herrn begeben und das letzte Stück zu Fuß gehen. Sie ging langsam auf Rama zu. Als sie sich ihm näherte, fielen die Vanaras, die am Wege standen, ihr zu Füßen und jauchzten:
»Jai, Jai, Sitaram!«
Als sie nur noch in geringer Entfernung vor ihm war, erklärte Rama, sie solle nicht sofort zu ihm gebracht werden, sondern sich zunächst der Feuerprobe unterziehen. Da waren die Vanaras wie betäubt. Sie schwiegen und waren voller Verzweiflung. Aber sie mussten gehen, trockenes Holz sammeln und Öl holen, um das Feuer für die Prüfung anzuzünden und anzufachen. Die Vanaras hatten während des Krieges mit Ravana ungeheure Berggipfel auf ihren Schultern getragen. Jetzt fühlten sich dieselben Vanaras überfordert, kleine Äste trockenen Holzes zu sammeln, denn ihre Herzen waren schwer bei dem Gedanken, dass Sita nun dieser neuen Prüfung unterzogen werden sollte. Rama wusste natürlich, dass Sita einen makellosen Charakter hatte und die wahre Verkörperung der Tugend war. Auch Vibhishana, Angada, Sugriva und andere wussten, dass die Feuerprobe nur dazu da war, die Welt zu überzeugen. Tatsache war, dass die Kraft, die Sita war, bereits dem Feuer übergeben und darin eingerichtet worden war, als sie noch im Dandaka-Wald waren. Die Sita, die in Lanka war, war nur der Körper. Die Kraft, die Shakti oder der Lebenskern, wurde die ganze Zeit im Feuer durch das Feuer erhalten. Sie musste jetzt durch das Feuer gehen, damit sie als die wirkliche Sita, als die verkörperte Shakti, wieder daraus hervorkommen konnte. Sita hieß den Ritus willkommen, denn die Welt musste überzeugt werden, dass ihr Herz rein und unbefleckt war. Sie war glücklich, die Flammen hochzüngeln zu sehen. Lakshmana jedoch war sehr bekümmert, denn er musste das Ritual überwachen. Sita tröstete ihn mit sanften, belehrenden Worten.
»Lakshmana, als ich heiratete, entzündeten die Brahmanen am Hochzeitstag das Feuer und heiligten die Zeremonie. Heute werde ich durch das Feuer neu geboren werden. Danach werde ich den Herrn wieder heiraten. Schüre das Feuer gut, denn das ist deine Aufgabe.«
Lakshmana war bewegt angesichts ihres Trennungsschmerzes und ihrer Sehnsucht nach Wiedervereinigung, ihrer Treue der Rechtschaffenheit gegenüber, ihrer Liebe zum Recht und ihrer intelligenten Erkenntnis der Lage. Er vergoss Tränen, faltete seine Hände in Verehrung und stand schweigend da, denn er konnte keine Worte finden, um seine Gefühle auszudrücken. Indem er unverwandt Rama ins Gesicht schaute, stapelte er Holzscheit auf Holzscheit und fachte das Feuer an, bis es aufloderte. Sita war erfreut, als sie die züngelnden Flammen sah. Sie hatte keine Spur von Angst in sich. Sie ging auf das Feuer zu, und als sie vor ihm stand, sagte sie:
»O Empfänger heiliger Opfergaben, weder durch Worte noch durch Taten oder Gedanken habe ich in meinem Bewusstsein bei jemand anderem als Rama, meinem Herrn, verweilt. Du wohnst im Herzen jedes Lebewesens. werde für mich so kühl wie Sandelpaste, wenn ich in dich eingehe.
Sie warf sich Rama zu Füßen und ging dann ins Feuer. Der Gott des Feuers, Agni, erschien in der Gestalt eines Brahmanen, der die wirkliche Sita begleitete, und er brachte sie zu Füßen Ramas dar, wie der Herr des Milchozeans Lakshmi zu Füßen von Vishnu dargebracht hatte. Sita strahlte an der linken Seite Ramas wie eine goldene Lilie an der Seite eines vollerblühten blauen Lotos. Die Gemeinschaft der Götter drückte ihre Freude aus, indem sie himmlische Trommeln und Trompeten erklingen ließ. Vibhishana eilte in die Stadt und brachte in dem Luftfahrzeug Pushpaka, Kleider und Juwelen für die Gottheit. Er legte sie vor Rama hin. Rama bat darum, dass der Wagen hoch in den Himmel fahren solle und die wertvollen Dinge von dort auf die Menschen herabgeworfen werden sollten. Vibhishana tat wie befohlen. Die Varnaras griffen nach allem, was auf sie oder in ihre Nähe fiel. Sie hielten die Edelsteine für Früchte, die rot und reif waren. Als sie an dem Geschmack erkannten, dass es Steine waren, warfen sie sie angewidert fort. Rama und Sita hatten ihren Spaß daran und lachten mitfühlend. Viele Affen und Bären legten die Kleider an, derer sie habhaft werden konnten, und näherten sich Rama in Dankbarkeit. In vielfarbige Kostüme gekleidet, tanzten sie verzückt umher. Rama würdigte ihre Darbietung und wandte sich voller Güte an sie.
»O Vanaras! Durch eure Tapferkeit und Stärke war ich in der Lage, Ravana zu vernichten und Vibhishana auf den Thron von Lanka zu heben. Jetzt könnt ihr alle wieder nach Hause zurückkehren. Ich werde immer bei euch sein. Ihr braucht von jetzt an keine Angst mehr zu haben.«
Rama tröstete und beruhigte sie alle durch seine gnadenreiche Geste. Er versprach ihnen ewigen Schutz und versicherte ihnen, dass sie keine Situation mehr erleben würden, in der sie sich vor irgendjemandem oder vor irgendeinem Unglück fürchten müssten. Die Affen und die anderen waren voller Dankbarkeit für die Liebe, mit der Rama sie überschüttete. Nala, Sugriva, Hanuman, Vibhishana und andere Führer und Krieger konnten ihren Gefühlen keinen Ausdruck verleihen. Sie standen schweigend da, die Blicke auf das Antlitz Ramas geheftet und versuchten, ihren Schmerz zu unterdrücken. Rama, der die Tiefe ihrer Liebe und Zuneigung sah, hieß sie sich in das Luftfahrzeug setzen, das er dann selbst bestieg.
Liebe Hörerinnen und Hörer, in der nächsten Episode können Sie miterleben, wie die Stadt Ayodhya bei Ramas Rückkehr neu erblüht und warum Hanuman bei Ramas Krönung eine Halskette, die ihm von Sita geschenkt wird, achtlos wegwirft. Das vollständige Hörbuch zum Ramayana können Sie in unserem Onlineshop unter folgender Internetadresse beziehen: www.satyasai-buchzentrum.de. Es verabschiedet sich das Team von Radio Sai Global Harmonie Deutschland. Moderation Inge Sadai. Radio Sai Global Harmonie sendet jeden ersten Sonntag und jeden dritten Sonntag im Monat, jeweils um 11.30 Uhr und 19.30 Uhr als Wiederholung, über EFRI-Stream einen deutschen Beitrag. Om Sai Ram.